Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
40 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten kam das Volk Israel in den Ebenen Moabs an. Vor ihnen das versprochene Land, einzig getrennt durch den Fluss Jordan. Der König von Moab versuchte noch, das Volk zu schwächen mit einem Fluch, holte sich extra Bileam, den Propheten aus dem Land des Ostens, aber es scheitert. Die Midianiter hingegen, sie überlisten das Volk mit ihren Frauen, verführen sie das Volk Israel zum Götzendienst. Ein Desaster. Das Volk wendet sich von Gott ab, eine Plage reißt viele in den Tod. Es kommt zu einer Volkszählung und dann wird am Ende dieser Volkszählung festgestellt, unter den Männern, die da sind, ist keiner mehr von denen, die aus dem Land Ägypten vor 40 Jahren ausgezogen sind. Lediglich Kaleb und Josua. Alle anderen sind in der Wüste gestorben. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten, zu einer neuen Folge, einer spannenden Folge auf dem Weg in das Land Kanaan. Wir fangen an zu lesen, und zwar 4. Mose, Kapitel 27. Dort sind wir stehen geblieben beim letzten Mal, der erste Vers. Und dort heißt es, und es traten heran die Töchter des Zelophhad, des Sohn Hefers, des Sohnes Gileads, des Sohnes Machirs, des Sohnes Manasses, von den Sippen Manasses, des Sohnes Josefs. Und dies waren die Namen seiner Töchter, Machla, Noa und Hogla und Milka und Tirsa. Und sie traten vor Mose und vor den Priester Eleasa und vor die Fürsten und die ganze Gemeinde an den Eingang des Zeltes der Begegnung und sagten, unser Vater ist in der Wüste gestorben. Einer von denen, die ausgezogen sind, einer von denen, die in der Wüste ihr Leben verloren haben. Er war aber nicht inmitten der Rotte derer, die sich in der Rotte Korachs gegen den Herrn zusammenrotteten, sondern er ist in seiner eigenen Sünde gestorben. Aber er hatte keine Söhne. Warum soll der Name unseres Vaters abgeschnitten werden aus der Mitte seiner Sippe, weil er keinen Sohn hat? Gib uns einen Grundbesitz inmitten der Brüder unseres Vaters. Und Mose brachte ihre Rechtssache vor den Herrn. Und der Herr redete zu Mose und sprach, die Töchter Zelophhads reden recht. Du musst ihnen in der Tat einen Erbbesitz inmitten der Brüder ihres Vaters geben und du sollst das Erbteil ihres Vaters auf sie übergehen lassen. Und zu den Söhnen Israel sollst du Folgendes reden. Wenn ein Mann stirbt und keinen Sohn hat, dann sollt ihr sein Erbteil auf seine Tochter übergehen lassen. Das war ja die Problematik, um die es hier ging. Offensichtlich war es vorher so, dass man dachte, okay, das Erbteil geht lediglich an die Söhne oder wird an die Söhne übergehen, aber nicht an die Töchter. Denn die Töchter würden ja wahrscheinlich heiraten und somit eine eigene Familie oder in die Familie des Mannes eingegliedert werden. Und die Töchter sagen, Moment, wenn wir das so machen, dann ist es so, dass der Name unserer Familie, der Name des Vaters eigentlich verloren geht und auch damit der Besitz. Wir brauchen hier eine Regelung. Und für diese Regelung gehen sie zu Mose und fragen an und sagen, was sollen wir tun? Das ist so nicht in Ordnung. Wir wollen nicht übersehen werden. Wir wollen nicht übergangen werden. Bitte finde eine Lösung für unsere Sache. Mose fragt Gott und Gott sagt, ja, stimmt, Sie haben recht. Ich meine, das eine ist die Sache, um die es geht. Das andere, als ich so für mich die Geschichte las, war, was, wenn sie nicht gefragt hätten? Was, wenn sie gesagt hätten, es war schon immer so? Was sollen wir denn tun? Haben wir halt Pech gehabt. Der Name unserer Familie, der Name unseres Vaters wird einfach ausgelöscht werden, weil er keine Söhne hat. Hätten sie sich damit abgefunden, wäre in der Tat keine Lösung gefunden worden und die Sache wäre eben nicht weitergegangen. Sie haben sich aber getraut zu fragen. Das ist ja manchmal so das Schwierige, zumindest jetzt für mich, als ich so die Geschichte las. Hätte ich denn gefragt, hätte ich denn gewagt, eine Sache in Frage zu stellen, zu Mose zu gehen, dem Leiter des Volkes, und zu sagen, du, pass auf, hier stimmt was nicht. Oder können wir das auch anders machen? Können wir bestehende Gesetze einfach verändern? Offensichtlich geht es. Natürlich könnte man wiederum die Frage stellen, warum ist denn keiner vorher auf die Idee gekommen? Oder warum hat Gott es nicht vorher so geregelt? Hätte ja gleich von Anfang an das machen können. Und falls ein Sohn nicht da ist, dann geht es eben an die Töchter. Also geht das Land an die Töchter. Aber gut, hat Gott auch nicht gesagt. Also wie auch immer, fragen hilft. Sich zu trauen, eine Sache anzusprechen, muss nicht immer gut ausgehen. Aber in diesem Fall ist es gut ausgegangen. Sie haben gefragt und ihnen wurde Recht gegeben. Deswegen fährt Gott fort und sagt, und zu den Söhnen Israel sollst du Folgendes reden, wenn ein Mann stirbt und keinen Sohn hat, dann sollt ihr sein Erbteil auf seine Töchter, auf seine Tochter übergehen lassen. Und wenn er keine Tochter hat, dann sollt ihr sein Erbteil seinen Brüdern geben. Und wenn er keine Brüder hat, dann sollt ihr sein Erbteil den Brüdern seines Vaters geben. Und wenn sein Vater keine Brüder hat, dann sollt ihr sein Erbteil seinem Blutsverwandten geben, der ihm aus seiner Sippe am nächsten steht, damit der es erbe. Und das soll für die Söhne Israel zu einer Rechtsordnung werden, wie der Herr dem Mose geboten hat. Also hier wird was geregelt. Hier wird ein Sachverhalt geregelt, der vorher scheinbar so nicht geregelt worden war. Und ich habe es ja bereits erwähnt, aber nochmal, das ist ausgelöst durch die Frage dieser fünf Töchter. Hätten sie den Mut nicht aufgebracht zu fragen, wäre alles so geblieben, wie es vorher war. Aber dadurch, dass sie fragen, setzen sie etwas in Bewegung und eine Veränderung findet statt. Eine Veränderung, die scheinbar notwendig war, die sinnvoll war, die Gott gewollt war. Und sie haben ihr Ziel erreicht. Und der Herr sprach zu Mose: Steige auf das Gebirge Abarim, dort und sieh das Land, das ich den Söhnen Israel gegeben habe. Und wenn du es gesehen hast, dann wirst du, auch du, zu deinen Völkern versammelt werden, wie dein Bruder Aaron versammelt worden ist. Es ist jetzt beim Lesen fast so wie im Leben. Man war gerade noch bei dem einen Thema und jetzt auf einmal wird ein ganz anderes Kapitel aufgeschlagen. Und jetzt geht es um den Tod von Mose. Mose, du sollst auch versammelt werden, wie dein Bruder versammelt worden ist, zu deinen Völkern. Mose stirbt. Ja. Wie Mose stirbt. Aber Mose war doch schon immer da. Mose ist doch seit 40 Jahren da. Mose kann doch nicht sterben. Mose ist doch der Leiter. Mose hat doch das Volk geführt. Mose ist doch derjenige, der mit uns mitgegangen ist, der dabei war. Mose ist unser Vater, ist unser Leiter, ist unser Anführer. Er hat uns Sicherheit gegeben. Er kann doch nicht sterben. Die Mose stirbt. Wie? Steige auf das Gebirge Abarim. Schau dir das Land an, das ich den Söhnen Israel gegeben habe. Und dann ist es soweit. Aber Mose kann doch nicht sterben, doch nicht jetzt. Doch nicht so kurz vor dem Einzug in das Land Kanaan. Das ist doch sein Lebenswerk. Dafür hat er sich doch hingegeben, aufgegeben. Dafür wäre er doch beinahe gesteinigt worden. Sie hätten ihn fast schon umgebracht hier und da. Und er hat sich für das Volk eingesetzt und ist dran geblieben. Hat nicht gesagt, wisst ihr was, alles Gute. Wir trennen uns hier. Ihr geht nach links und ich gehe nach rechts. Gott fährt fort und sagt, weil ihr euch in der Wüste Zin beim Streit der Gemeinde meinem Befehl widersetzt habt, mich durch das Wasser vor ihren Augen als heilig zu erweisen. Das ist das Haderwasser von Kadesh in der Wüste Zin. Und wenn sie die Geschichte mitverfolgt haben, dann werden sie erinnert an diese Episode, an diese tragische Episode aus dem Leben von von Aaron und von Mose in 4. Mose Kapitel 20, da wird sie uns berichtet. Diese entscheidende Szene, als Gott zu Mose und zu Aaron sagt, sprecht zu dem Felsen, sodass Wasser aus dem Felsen kommt, denn das Volk murrte wieder, es war widerspenstig, es war unzufrieden, sie hatten wieder mal kein Wasser und sie klagten Mose und Aaron, warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, warum habt ihr uns das angetan, wir wären lieber in Ägypten gestorben. Das ist ja etwas, was in den 40 Jahren oft gekommen ist. Und sie erinnern sich, dass wir in diesen Fragen ja mehr gesehen haben als nur ein Vorwurf, sondern es schwang auch immer wieder so die Frage mit, wer hat denn das Volk jetzt aus Ägypten herausgeführt? War es Gott? Also war es etwas Göttliches? War es eine göttliche Führung? Oder war es etwas Menschliches? Nämlich Aaron und Mose. Zwei Männer, die auf einmal auftauchen und sagen, das Volk soll ausziehen. Hätte ja sein können, mit ein bisschen Zauberkraft. Es sind auch noch ein paar Phänomene passiert, so zufällig, ja, so ein paar Plagen gekommen, hat ja gepasst. Und dann ist das Volk ausgezogen. Aber es war immer wieder so die Frage, wer ist es denn, der das Volk ausführt? Und an diesem entscheidenden Punkt oder an dieser Szene, Jahrzehnte später, wäre die Chance für Mose und für Aaron, das endlich zu etablieren, dass es Gott war, der das Volk ausgeführt hat und nicht Mose und Aaron. Dass sie es aber nicht schaffen, indem sie sagen, 4. Mose 20, ja, Vers 10, werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen. Und an diesem Wir, das ist das Problematische. An diesem Wir hängt die ganze Problematik, denn dadurch heißt es, wir sind diejenigen, die euch versorgen. Wir sind diejenigen, die euch Wasser geben, die euch Nahrung geben. Letztendlich, wir sind diejenigen, die euch aus Ägypten herausgeführt haben. Und scheinbar sagt Gott hier, ihr habt nicht mich heilig erwiesen, sondern letztendlich euch. Und wenn ich euch mitziehen lasse in das Land Kanaan, dann wird es so aussehen, als hättet ihr wirklich das Volk hinausgeführt. Deswegen könnt ihr es gar nicht sein, es muss jemand anderes sein. Es muss jemand anderes das Volk in das Land bringen. Das könnt nicht ihr sein. Und Aaron ist bereits tot. Und jetzt scheint die Stunde für Mose gekommen zu sein. Dass Gott zu ihm sagt, geh auf den Berg, schau dir das Land an. Es ist da, das Versprechen erfüllt sich. Das Versprechen, das ich dir und dem Volk gegeben habe, das werde ich erfüllen. Das Land ist da, ihr seid hier, ihr werdet in das Land einziehen. Aber Mose, leider kannst du nicht mitgehen. Es ist eine Tragik. Natürlich kann man jetzt so schön sachlich darüber reden. Wenn wir aber in die Rolle des Mose hineinschlüpfen, der sagt, Gott, was habe ich nicht alles für dieses Volk getan? Ich will doch auch da. Ich will doch auch in dieses Land. Ich will mit. Ich will mit. Können wir es nicht irgendwie anders? Vielleicht doch noch? Oder aus der Sicht des Volkes, haben wir ja vorhin gerade kurz probiert, wie Mose ist weg, der kann doch jetzt nicht weg sein. Ja, was soll denn das? Ja, kommt jetzt Gott, dann kann man ja viel reden, dann so, ja Gott, der ist doch zu streng, dann kann doch mal eine Ausnahme machen, war doch nicht so schlimm, ist auch doch schon wieder eine Zeit lang her, haben wir doch alle vergessen, kann man denn nicht, könnten wir nicht, vielleicht doch. Es ist ja auch nicht leicht, wenn ein Leiter weggeht, nach Jahren und Jahrzehnten. Wer soll denn in diese, wie heißt es so schön, ne, in diese Fußstapfen denn treten können? Die Schuhe sind zu groß für ihn. Wer soll denn jetzt der zweite Mose sein? Wie soll das überhaupt funktionieren? Die haben sich doch alle an ihn gewöhnt. Man mag sich doch, man kennt sich. Naja, der hat die Schwächen und die Stärken und manchmal dies und manchmal jenes, aber alles in allem. Es ist, glaube ich, manchmal nicht leicht, diesen großen Blick auch für sich selber als einzelnen Menschen zu behalten und zu sehen, ja stimmt, das ist jetzt dran, weil ansonsten sind die Folgen Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte später viel schlimmer, als dass jetzt Mose nicht mitgeht. Denn es wäre dramatisch, wenn der Auszug aus Ägypten in die Geschichte eingehen würde, aus der Auszug aus Ägypten, den Mose und Aaron bewirkt haben und nicht Gott. Mose und Aaron haben das Volk aus Ägypten herausgeführt. Danken wir ihnen, bauen wir ein paar Statuen, erinnern wir uns an sie, pilgern wir da immer hin. Und Gott sagt, nein, es waren nicht Menschen. Das war ich. Es war ich. Und Mose redete zu dem Herrn und sprach, der Herr, ist jetzt die Frage, na, was wird Mose sagen? Ja? Der Herr, der Gott des Lebensgeistes allen Fleisches, setze einen Mann über die Gemeinde ein, der vor ihnen her zum Kampf auszieht und vor ihnen her ins Lager einzieht und der sie ausführt und sie einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Es ist eigentlich berührend, wie Mose hier vorgeht oder was er sagt. Ich möchte nicht, dass das Volk alleine ist. Oder eben wie Schafe, die keinen Hirten haben, die sich zerstreuen, die sich verlieren, die nicht zusammenbleiben, die nicht eben eine Herde sind. Gott, bitte, bring jemand, der sie führt. In den Kampf, aber auch allgemein ausführt, zurückkommt, sie zurückbringt, einfach der auf das Volk aufpasst. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht so ein bisschen mitschwingt, Herr, gibt es denn da überhaupt jemanden? Kann ja auch sein. Ich meine, wenn Gott zu ihm sagt, du, pass auf, leg dich zur Ruhe, wird ja, denke ich, schon Gott auch darüber nachgedacht haben, dass vielleicht ein Nachfolger sinnvoll wäre. Weiß ja nicht, ob jetzt Mose Gott auf die Idee bringt, weißt du Gott, ich denke, wenn ich nicht mehr da bin, wäre es nicht schlecht, dass vielleicht jemand irgendwie das Volk führt. Also, ja, stimmt, Mose. Jetzt, wo du es sagst. Oder ist vielleicht so indirekt hier so auch ein Wunsch, Herr, aber wer soll sie denn führen? Wo ist denn dieser Mann? Wo ist dieser Mensch, der das Volk führen könnte? Der das Volk führen könnte. Sie in den Kampf führen, vor ihnen auszieht, vor ihnen dann wieder ins Lager einzieht, der sie ausführt, der sie einführt. Wo ist denn der, der das Volk, der diese Herde zusammenhalten kann? Ich bin doch der Schafhirte, könnte man ja hier so, ne? Ich war doch der, der auch Jahre und Jahrzehnte lang eine Herde begleitet habe und der als Hirte eine Herde zusammengehalten habe. Wer soll das denn machen? Aber gleichzeitig diese Fürsorge für das Volk, Herr, Sie sollen jemanden haben, der sich um sie kümmert. Vers 18, und der Herr sprach zu Mose, nimm dir Josua, den Sohn des Nun, ein Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn. Und stelle ihn vor den Priester Eleazar und vor die ganze Gemeinde und beauftrage ihn vor ihren Augen und lege von deiner Würde einen Teil auf ihn, damit die ganze Gemeinde der Söhne Israel ihm gehorche. Josua ist scheinbar dieser Mann. Ein Mann, in dem der Geist ist. Aber auch jemand, der nicht unbekannt ist. Der eigentlich von Anfang an immer wieder so aufblitzte, immer wieder da war. Zum ersten Mal betritt er so die Geschichte oder so die Bühne. 2. Mose Kapitel 17, im Kampf gegen Amalek. Das Volk ist gerade aus Ägypten ausgezogen, die Schwachen und die Alten so hinten. Und das Volk, die Amalekiter, kommen von hinten und wollen das Volk angreifen. Und Josua ist derjenige, der die Männer in den Kampf führt. Da taucht er zum ersten Mal auf. Geht aber dann weiter. Er begleitet Mose, 2. Mose, Kapitel 24, begleitet Mose auf dem Berg. Kapitel 24, Abvers 12. Da heißt es, und der Herr sprach zu Mose, steig zu mir herauf auf den Berg und sei dort, damit ich dir die steinerne Tafel, das Gesetz und das Gebot gebe, das ich geschrieben habe, um sie, das Volk, zu unterweisen. Da machte Mose sich mit seinem Diener Josua auf. Und Mose stieg auf den Berg und Josua bleibt dort auf dem Berg, ist nicht direkt bei Gott, bleibt auf dem Berg und kehrt dann mit Mose zurück. Er ist ja dann auch derjenige, der dem Mose sagt, 2. Mose 32, als Mose jetzt vom Berg zurückkommt und das Volk im Lager das goldene Kalb anbetet, sagt ja noch Josua wohlmeinend. Als nun Josua die Stimme des Volkes bei seinem Lärmen hörte, sagt er zu Mose, Kriegslärm ist im Lager. Der aber antwortet, es ist kein Schall von Siegesgeschrei und kein Schall von Geschrei bei einer Niederlage, den Schall von Gesang höre ich. Da will Josua noch so diesen Blick haben, naja, vielleicht ist das Volk in Gefahr. Und Mose sagt, nee, das Volk ist nicht in Gefahr, sie haben sich selbst in Gefahr gebracht. Also er war schon immer da. Josua war der Diener Moses und jetzt heißt es, er soll dich ablösen. Er wird derjenige sein, der das Volk führt. Interessant ist aber, wie diese Ablöse dann auch geschieht. Er sagt, lege deine Hand auf ihn, segne ihn. Aber dann, Vers 19, ganz wichtig, denke ich, für so eine Ablöse, denn es ist ja ein kritischer Augenblick, wenn ein Leiter nicht mehr da ist und der nächste Leiter dann die Verantwortung der Leitung übernimmt, ist es ja keine leichte Sache. Stelle ihn vor den Priester Eleazar und vor die ganze Gemeinde und beauftrage ihn vor ihren Augen. Alle müssen es sehen, jeder muss dabei sein. Alle müssen sehen, dass Mose ihn beauftragt. Sonst könnte ja auch heißen, das war eine Rebellion. Die junge Generation hat einfach die alte beiseite geschoben. Die waren unzufrieden mit Mose und haben ihn jetzt in Rente geschickt. Höflich tun sie aber so, als sei es einfach an der Zeit gewesen. Oder haben sie ihn etwa umgebracht? All das kann ja entstehen, aber nein, Mose vor dem Priester Eleazar, vor der ganzen Gemeinde, Mose beauftragt, den Josua, alle sehen es und er legt von seiner Würde einen Teil auf ihn, was auch immer das bedeutet. Von seiner Würde, von seiner Aufgabe, von seiner Verantwortung, damit die ganze Gemeinde der Söhne Israel ihm gehorche. Und er soll vor den Priester Eleazar treten und der soll für ihn das Urteil der Urim vor dem Herrn befragen. Auf dessen Befehl sollen sie ausziehen und auf dessen Befehl sollen sie einziehen, er und alle Söhne Israel mit ihm, ja, die ganze Gemeinde. Also eine starke Bindung von Josua als Leiter des Volkes an den Priester. Und der Priester fragt für ihn Gott und Gott sagt, jetzt zieht ihr ein und aus. Also es ist eine starke Nähe hier zwischen dem Leiter des Volkes und dem religiösen Leiter des Volkes, nämlich des Priesters, Hohenpriesters Eleazar, der im Gespräch mit Gott ist. Beide werden hier sehr stark miteinander verbunden. Und Mose tat es, wie der Herr ihm geboten hatte, und nahm Josua und stellte ihn vor den Priester Eleazar und vor die ganze Gemeinde. Und er legte seine Hände auf ihn und beauftragte ihn, wie der Herr durch Mose geredet hatte. Schade, dass wir nicht so ein paar Stimmen aus dem Volk haben. Vertrauen Sie darauf, dass es gut gehen wird? Fühlen Sie sich sicher? Blicken Sie mit Zuversicht in die Hoffnung oder sind Sie vielleicht doch eher unsicher? Sagen Sie aber auch, es war an der Zeit. Ist es in Ordnung so? Nichts. Hier findet eine Übergabe von Leitung und Verantwortung statt. Und der Herr redete zu Mose und sprach, befiehl den Söhnen Israel und spricht zu ihnen, ihr sollt darauf Acht haben, mir meine Opfergabe, meine Speise in Form der mir zukommenden Feueropfer zu ihren festgesetzten Zeit darbringen. Mir zum wohlgefälligen Geruch. Ich dachte, dass die Geschichte noch weitergeht, aber jetzt ist schon wieder neue Episode, neues Thema, nämlich die Opfer. Achtet da drauf. Und ich weiß nicht, ob hier so ein sanfter Hinweis ist, der dann sagt, okay, die Leitung ist übergeben worden, aber der Fokus des Volkes ist auf Gott. Achtet darauf, dass ihr mir meine Opfergabe, meine Speise in Form der mir zukommenden Feueropfer zu ihrer festgesetzten Zeit dazu bringen, mir zum wohlgefälligen Geruch. Das ist das Feueropfer, Vers 3, 28 Vers 3. Das ist das Feueropfer, das ihr dem Herrn darbringen sollt. Zwei einjährige Lämmer ohne Fehler täglich als regelmäßiges Brandopfer. Das eine Lamm sollst du am Morgen bereiten und das zweite Lamm sollst du zwischen den zwei Abenden bereiten. So ein Opfer in der Früh, ein Opfer am Abend. Dazu dann noch in Vers 5 das Speisopfer und dann Vers 7 das Trankopfer. Das sind die täglichen Opfer, die das Volk bringen soll. Vers 9, und am Sabbattag zwei einjährige Lämmer ohne Fehler und als Speisopfer zwei Zehntel Weizengrieß gemengt mit Öl und das dazugehörige Trankopfer. Das kommt noch hinzu, also am Sabbat ein weiteres Opfer. Vers 11, an dem Anfang eurer Monate sollt ihr wiederum ein Brandopfer darbringen und dann wird erklärt, was es für ein Opfer ist. Hinzu zu den täglichen Opfer. Ja, es gab also die täglichen Opfer, zwei Lämmer, eines in der Früh, eines am Abend. Dann Sabbat, nochmal, zwei einjährige Lämmer hinzu am Anfang der Monate. Und dann Vers 16, und im ersten Monat, am 14. des Monats, da ist Passa. Das war das Fest oder die Gedenkfeier, die eingeführt wurde beim Auszug aus Ägypten. Ersten Monat, am 14. des Monats, da ist Passa. Falls Sie nachlesen wollen, 2. Mose, Auszug aus Ägypten, nochmal zurückgehen, um sich zu erinnern. 2. Mose und, Moment, hier, 2. Mose Kapitel 12, Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Einfach, manchmal hilft es ja nochmal zurückzugehen, mache ich auch so für mich, zurückgehen, nochmal durchlesen, worum ging es da, was war da das Zentrale, damit ich das jetzt verstehe, was hier erwähnt wird. Hier ist ja nur eine Zusammenfassung. Denkt daran, 40 Jahre später, vergesst es nicht. Das haben wir uns, darauf haben wir uns geeinigt, das ist damals eingeführt worden. Also, Vers 16, 28, und im ersten Monat, am 14. Monat, Tag des Monats, da ist Passa. Passa für den Herrn. Und am 15. dieses Monats ist ein Fest. 7 Tage sollt ihr ungesäuerte Brote essen. Das ist also dieses Fest der ungesäuerten Brote, gleich im Anschluss, 7 Tage lang, jeweils mit einer Versammlung am 1. und 7. Tag. Sie sollen keine Arbeit machen. Und dann nochmal, Vers 26, am Tag der Erstlinge, die erste Ernte, da bringt ihr auch dem Herrn ein neues Speisopfer. Und damit endet das Kapitel, geht aber weiter und im 7. des Monats, am 1. des Monats, aber da setzen wir in der nächsten Episode von Glauben, Geschichten an. Das sind die ersten 3 Feste, sind die sogenannten Frühjahrsfeste und dann im 7. Monat, also im Herbst, da knüpfen wir an in der nächsten Glauben, Geschichten Episode. Hat mich gefreut, mit Ihnen weiterzulesen. Viel Freude beim Lesen alleine oder in der Gruppe. Sie wissen, ich wiederhole es immer wieder, gemeinsam, wenn man gemeinsam die Geschichten liest, ist es immer bereichernder als alleine. Denn die verschiedenen Perspektiven helfen einem, den Text noch besser zu verstehen und zu unterscheiden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zu unterscheiden zwischen dem, was man selber jetzt zum Text bringt oder, wie man so schön sagt, in den Text reinliest oder was wirklich da ist. Viel Freude damit, Gottes Segen Ihnen und bis zum nächsten Mal.